Im Sport ist es oft üblich, besonderen Stars Beinamen zu geben, die etwas von der Art und Weise ausdrücken, wie sie ihren Sport ausüben. Franz Beckenbauer, den meisten von euch ein Begriff zum Beispiel, der wurde Kaiser Franz genannt wegen seiner überaus eleganten Spielweise und seiner Art, alles im Spiel im Blick zu haben und dann die Mitspieler auch entsprechend einzusetzen. Oder Hans-Peter Briegel, ich komme aus der Pfalz, ne? Hieß ja früher, der spielt für den FCK, die Walz aus der Pfalz. Und da braucht man eigentlich nicht viel mehr zu sagen, ne? Was seine Spielweise auszeichnete. Durchsetzungsfähigkeit halt, wie das bei Pelzer oft so ist. Der Basketballspieler Irvin Johnson wurde nur Magic Johnson genannt, ob seiner unglaublichen Korbwürfe oder Assists, mit denen er seine Mitspieler in Szene setzte. Wir kennen alle einen ganz anderen Superstar, der nicht nur einen Beinamen hat, sondern gleich mehrere. Er trägt eine ganze Reihe Namen, die in der Bibel zusätzlich zu seinem Namen Jesus ihm gegeben wurden. Da wird von ihm gesprochen als dem Immanuel, dem Gott mit uns, vom Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, vom König und Herrn, vom Priester, vom Retter und Heiland, vom Wort und vom Alpha und Omega. Dieser Name wird uns heute etwas intensiver beschäftigen. Wir müssen uns bewusst machen, dass es sich dabei nicht einfach nur um Beinamen Jesu handelt. Es geht nicht quasi um ein zusätzliches Namensschild, das man jemandem gibt oder anheftet oder ein Klebeetikett, das irgendwo von außen drauf gebappt wird. Wenn Jesus mit den eben erwähnten Beinamen betitelt wird, dann bezeichnen diese Titel Wesenszüge, die Jesus hat. Da klebt nicht etwas zusätzlich an seinem Gewand, sondern wenn beispielsweise von ihm als König gesprochen wird, dann ist er der ideale König, wie es sonst keinen gibt. Da ist nichts Despotisches, nicht Glanz und Gloria, nicht Prunk und Pomp, nichts vom Gehabe eines absoluten Monarchen, wie zum Beispiel Ludwig dem 14. oder anderen Größen. Nein, Jesus ist der König, der seine Macht komplett in den Dienst seines Volkes stellt. Er hat das Wohl der Menschen im Blick. Er will ihr Heil im umfassenden Sinne. Und dafür tut er alles, wird zum Lamm, das sich opfert, wird zum Retter und Heiland, der alles tut, um den Zugang zum himmlischen Vater freizumachen. Jesus verkörpert diese Beinamen mit allen Fasern seines Seins. Heute will ich nun auf eine Bezeichnung eingehen, die Jesus im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, bekommt. Alpha und Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. Wir finden drei Stellen, an denen diese Bezeichnung für Gott bzw. Jesus gebraucht wird. In Kapitel 1, Vers 8 schreibt Johannes, der Autor der Offenbarung: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der Seiende, der da war und der Kommende, der Allgegenwärtige. In Kapitel 21, Vers 6 heißt es: Und er sprach zu mir, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und in Kapitel 22, Vers 13 übernimmt Jesus die Formulierung ganz selbstverständlich für sich selbst. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Oder Luther übersetzt, der Anfang und das Ende. Damit wird ausgedrückt, Christus ist Gott ganz und gar. Er ist umfassender Bevollmächtigter des Vaters. Das ist Einheit. Da passt nichts dazwischen. Es ist ein klares Zeugnis für Jesus als Sohn Gottes. Und zwar von Anfang an. Damit wird aus biblischer Sicht vollkommen klar bezeugt, Gott ist der Anfang allen Seins. Gemeinsam mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist war er vor aller Schöpfung und er wird immer sein. Die Präexistenz Gottes und sein immerwährendes Sein spannen sich gewissermaßen wie ein Bogen über die gesamte Schöpfung und Weltgeschichte. Das reicht von Gottes Aussage zur Schöpfung und siehe, es war sehr gut, bis zum siehe, ich mache alles neu. Ein ganz großer Bogen. Natürlich ist die Existenz Gottes und seine Urheberschaft für alles Materielle und Lebende immer auch bestritten und vehement abgelehnt worden. Der Glaube an einen personalen Schöpfergott wird auch heute weitgehend verneint. Bestenfalls wird ein irgendwie geartetes, höheres Wesen für möglich gehalten. Oft wird aber auch dem im Anfang schuf Gott Himmel und Erde zum Beispiel ein im Anfang war der Wasserstoff entgegengesetzt. Was auch immer Wissenschaftler statt einem Schöpfergott an den Anfang setzen, die Frage nach dem und woher kam bitteschön der Wasserstoff, kann keiner beantworten. Er war halt einfach da. Es bleibt, auch wenn man dies in der Wissenschaft nicht gerne zugeben möchte, letztlich der Glaube an eine bestimmte Grundannahme, die sich aber genauso wenig beweisen lässt wie die Existenz Gottes. Für mich persönlich ist deshalb der Glaube an den dreieinigen Gott schlüssiger und sinnstiftender als alle wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Theorien, die meinen, ohne Gott auskommen zu können. Wenn Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, dann spricht er damit ja nicht nur seine Urheberschaft in Bezug auf die Schöpfung an, sondern auch, dass er das Ziel aller Dinge ist. Also alles zu einem guten Ende führen wird. Die Bibel nennt das den neuen Himmel und die neue Erde. Das bedeutet, Gottes Wille ist dann im wahrsten Sinne des Wortes vollendet umgesetzt. Die Welt wird eben nicht in einem endgültigen Chaos versinken und untergehen, sondern in einer Neuschöpfung zur Vollendung kommen. Gerade die Offenbarung gibt in vielen für uns heute manchmal schwer verständlichen Bildern einen Eindruck von diesem neuen Sein in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Hier ist nicht die Zeit, auf einzelne Dinge einzugehen, nur so viel. Alle, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, können sich auf ein Leben in der Herrlichkeit des ewigen Gottes freuen. Ey, das ist doch ein Hammer. Aber dieser Glaube, diese Hoffnung auf eine künftige Herrlichkeit ist im Alltag mitunter sehr angefochten. Von vielen wird sie sogar als billige Vertröstung auf eine ungewisse Zukunft angesehen. Man sucht sich deshalb andere Sinndeutungen. Das gab es übrigens schon ganz zu Beginn der christlichen Gemeinden. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossä, einer antiken Stadt in der heutigen Türkei, in Kapitel 2, Versen 8 bis 10, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Die Gottessuche, die Sinnfrage, ist eine zentrale Menschheitsfrage. Viele große Denker und Philosophen haben durch die Jahrhunderte hindurch wirklich redlich um Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin des Menschen gerungen. Die Gemeinde Jesu war von Anfang an immer umgeben von vielen philosophischen Einflüssen, die durchaus und das bis zum heutigen Tag nicht unbedingt wieder göttlich daherkommen. Aber die vielen philosophischen Lehrgebäude, die meinen, in ihrer Weltdeutung ohne Gott auskommen zu können, bleiben am Ende ohne wirkliche Antwort. Worin liegt denn der Unterschied zwischen all den Lehrgebäuden und der christlichen Lehre? Es ist im Grunde ganz einfach. Die christliche Antwort auf alle diese Sinnfragen ist kein Gedankengebäude, ist kein Lehrsatz, in dem alles letztgültig zusammengefasst ist, sondern eine Person. Jesus, der Christus, der Gesalbte, der König und Herr, der Gott mit uns, das Lamm Gottes, der Retter und Erlöser, das lebendige Wort. Alle Weltanschauungsfragen münden letztlich in der Frage nach Gott. Sie ist mit Christus ein für allemal beantwortet. Deshalb nochmal die Verse 9 und 10 des Textes aus dem Kolosserbrief. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn es heißt, dass in Christus die ganze Fülle Gottes ist, dann ist logischerweise er auch die Antwort auf alle Fragen. Die moderne Welt wehrt sich ja empört sich geradezu gegen diesen Absolutheitsanspruch des Christentums. Ein bisschen Jesus ist ja ganz okay. Aber Jesus allein? Die Idee von etwas Sinnstiftendem hinter allem liebt es nicht, ihre ganze Fülle in einen Einzelnen auszuschütten. Dann kommt als vermeintlicher Makel ja noch hinzu, dass Jesus, wie selbst Theologen es manchmal formulieren, ja eigentlich gescheitert ist. Er wurde gefoltert und getötet. Sehen so Sieger aus? Dabei äußert sich die Fülle Gottes gerade in der Hingabe Jesu in die tiefste Niedrigkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar Jesus erfährt diese Gottferne am Kreuz. Tiefer geht's nicht. Und das bietet keine Philosophie und keine andere Religion. Natürlich ist das ein Skandal für die menschliche Religiosität und Unsinn für unser natürliches menschliches Denken. Paulus schreibt in 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, dass die Menschen die Botschaft vom Kreuz für eine Torheit halten. Aber in ihm, dem Gekreuzigten, Auferstandenen und Kommenden, will Gott uns alles schenken. Alles, komplette Fülle. Mancher wird möglicherweise denken, okay, das hört sich ja vielleicht ganz gut an. Aber im Alltag erlebe ich etwas ganz anderes. Mein Leben ist eher gekennzeichnet durch Versagen und Scheitern, durch Zweifel und Anfechtung, durch Krankheit und Not, durch Verluste jeglicher Art. Ich fühle mich wie in einem Hamsterrad. Ich laufe und ackere und tue und komme nicht vom Fleck. Und auch mein Glaubens- und Gebetsleben sind eher ein Krampf. Machen wir uns eines klar. Auch wenn es vom einen oder anderen nicht gerne gehört wird, der Glaube ist kein bequemer Weg. Nirgendwo und von niemandem ist uns als Glaubenden ein Leben ohne Leid und Not verschiedenster Art verheißen. Anfechtungen und Zweifel, Leid und auch der physische Tod gehören zum Christsein. Ich lese zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, die Verse 1 und 2, aus denen deutlich wird, dass Anfechtung und Glaubenskampf den Christen zu allen Zeiten nicht fremd war. Sie zeigen aber auch, wie wir in diesen Schwierigkeiten bestehen können. Da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter. Luther, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Die gute Nachricht, wer Glaubenskämpfe auszutragen hat, ist kein Exot. Aber es gibt eine Kampfstrategie, die heißt, leg ab, was dich beim Laufen hindert und schaue auf Jesus. Das hört sich vielleicht ganz simpel an, dass man ablegen soll, was einem beim Laufen hindert. Aber ich weiß aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wie lange man mit unnötigem Ballast unterwegs sein kann und sich dann auch wundert, wenn man nicht vom Fleck kommt. Es gibt viele Dinge, die wir mit uns rumschleppen können. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Selbstsucht. Immer will ich mit meinen Bedürfnissen ganz vorne stehen. Neid, Missgunst, der eifersüchtige Blick auf andere, Zornausbrüche und Streitsucht, Rechthaberei. Immer muss ich das letzte Wort haben. Mangelnde Vergebungsbereitschaft. Ich bin nachtragend bis zum Abwinken. Dabei verdeutlicht schon der Begriff, wer dann die Last zu schleppen hat. Wer nachträgt, trägt. Lüge und Betrug bis hin zum Ehebruch und. Wenn ich die Taschen mit diesen oder anderen belastenden Dingen voll habe, dann werde ich mir mit dem Laufen schwer tun. Sie binden viel Kraft, binden uns eigentlich als ganze Person. Was schlägt der Abschnitt des Hebräerbriefes deshalb vor? Erstens, leg das ab, trenne dich davon. Eiere nicht rum, sondern nenne Sünde Sünde. Und glaub mir, ohne Sünde auch als solche zu erkennen und dann zu bekennen und abzulegen, Jesus das regelrecht unter das Kreuz zu schmeißen, kriegst du keine Ruhe. Du kannst dich eine ganze Zeit lang mit all den Belastungen arrangieren, ohne sie und sie weiter mit dir rumschleppen. Du kannst lange damit argumentieren, dass du doch eigentlich kein so schlechter Kerl bist. Du kannst noch so oft erklären, dass du doch gar nicht anders handeln konntest. Aber du wirst keinen Frieden finden. Sünde bleibt Sünde. Aber wie komme ich dann weiter? Zweitens, indem ich den Blick auf Jesus richte. Das ist keine mystische oder übersinnliche Angelegenheit, kein Ritual oder irgendein Kult, der dann von sich heraus wirkt. Da braucht es keinen Weihrauch oder wabernden Nebel. Hinblicken auf Jesus, genauer übersetzt heißt es eigentlich, hinwegblicken auf Jesus hin, bedeutet, ich schaue über die Nöte und Bedrückungen weg und richte meinen glaubenden Blick auf Jesus. Und warum ist dieser Blick auf Jesus so wichtig? Alles, was wir fest fixieren, mit den Augen oder auch mit Hand und Herz festhalten, bindet unseren Blick, bindet unsere Kraft, hat letztlich Macht über uns. Es bindet uns mindestens in unseren Gedanken, teilweise bis in die Nächte hinein. Die sind dann oft ruhelos und schlaflos. Die Frage ist also, was behalte ich im Blick? Wem oder was gebe ich Macht über mich? Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Noch ein Tipp. Versucht es bitte nicht mit irgendeinem Kompromiss. Es klappt nicht mit ein bisschen Lüge und ein bisschen Jesus. Mit ein bisschen Betrug und ein bisschen Jesus. Mit ein bisschen Egoismus und ein bisschen Jesus. Das geht nicht nur ein bisschen in die Hose, sondern komplett. Und echt, mit voller Hose lässt sich schlecht laufen. Spaß beiseite. Nochmal, warum ist es wichtig, auf Jesus zu sehen? Weil er nicht nur den Weg des Glaubens mit dir und mit mir begonnen hat, also Anfänger auch deines und meines persönlichen Glaubensweges ist, sondern auch Vollender. Jesus fängt nicht mit uns an und sagt uns dann nur, jetzt guck mal, wie du klarkommst. Nein, er wird den guten Weg, den er mit uns begonnen hat, auch bis ans Ende gehen. Gott lässt uns sozusagen nicht halbfertig zurück, auch wenn du dir manchmal vielleicht so vorkommst. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 16, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Bis zu jenem großen Tag wird er es zum Abschluss bringen, an dem er selbst wiederkommen wird. Wir haben bei uns zu Hause seit 1983 einen Hauskreis. In dieser Zeit haben wir viel erlebt mit Menschen, die zu uns gekommen sind. Das waren im Laufe der Jahre so 130 bis 150 Personen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass in so vielen Jahren und bei so vielen Menschen ganz unterschiedliche Einflüsse und Ansichten über den Glauben oder auch den Nichtglauben, über Jesus, über die Bibel in den Hauskreis hineingetragen wurden. Das führte auch dazu, dass wir uns mit Gedanken und Glaubensansätzen auseinandersetzen mussten, die manchmal zunächst auch schlüssig erschienen, also durchaus begründet waren, aber bei genauerem Hinsehen war es oft eine Jesus-und-Theologie. Da gab es charismatisch geprägte Leute, also sehr charismatisch geprägte Leute, die besonderen Wert auf die sogenannte Geistestaufe legten, als bewussten, isolierten Akt. Andere propagierten ein Erfolgsevangelium. Gott möchte, dass Christen reich werden und das Geld haben, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind, denn anders hätte ja die wiedergöttliche Macht den Einfluss. Das kann Gott nicht wollen. Dann hatten wir auch mal Adventisten bei uns, die eine sehr einseitige und gesetzliche Auffassung mitbrachten. Ihre Kinder gingen samstags nicht zur Schule, weil das eigentlich der richtige Feiertag der Christen sein sollte. Jesus ist samstags auferstanden und so weiter und so fort. Ich mache an der Stelle Schluss. Diese Dinge wurden mit Vehemenz vertreten, drängten immer wieder in den Vordergrund und hatten das Potenzial, die Gemeinschaft im Hauskreis zu zerstören. Es kam andauernd zu Konflikten und zum Teil stundenlangen Diskussionen. Ich will hier Schluss machen. Meiner Frau und mir als den Hauskreisleitern blieb dabei immer nur ein Weg: auf Jesus schauen, intensiv in der Schrift arbeiten, beten und dann eine Entscheidung treffen, die immer wieder auch eine Trennung zur Folge hatte. Das war menschlich schmerzlich, aber geistlich notwendig. Dieser Blick auf Jesus ist entscheidend. Lassen wir uns davon ablenken, sind wir gefährdet. Gelingt es dem Widersacher, uns den Blick auf Jesus zu verstellen oder uns auf Nebengleise zu lenken, dann ist Gefahr im Verzug. Es ist die unverbrüchliche Zusage Gottes, dass er an jedem Einzelnen ein liebendes Interesse hat, egal woher er kommt oder welchen Hintergrund er hat. Jesus liebt voraussetzungslos. Jesus allein macht alles neu. Es braucht kein Jesus und dann aber noch, ne? Nein, Jesus allein. Er ist der, der aus jedem, der ihn ernsthaft sucht, einen neuen Menschen machen kann. Nicht nur fromm übertüncht, nicht nur der Lack neu, nee, wirklich neu. Er genügt dazu. Im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. etwas völlig Neues hat begonnen. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 11, schreibt Paulus, was diesen neuen Menschen anbetrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Es ist doch interessant, wie deutlich die Verse davon sprechen, dass die einzige Voraussetzung ist, ein neuer Mensch zu werden, in Christus sein. Wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dein Leben einzieht, dann entsteht etwas Neues. Dann bist du ein neuer Mensch. Das liegt nicht an dir, weil du ja schon eh so ein toller Hecht bist und nun Jesus quasi als Zugabe in dein Leben aufgenommen hast. Das Neue ist allein Jesus in dir. Das einzig Christliche an uns ist Christus in uns. Er ist der, der dich zum neuen Menschen macht, der Neues in dir schafft. Du hast vielleicht das Gefühl, dass aber immer noch vieles in deinem Leben schwer ist, dass du immer noch versagst, dass der neue Mensch sich nur sehr begrenzt zeigt. Das kann sein. Das ist sogar meist die Regel. Aber das ändert nichts an deiner grundsätzlich neuen Seinsweise. Denn die hängt nicht von dir ab, sondern von Jesus. In seinen Augen bist du komplett neu. Jetzt darfst du lernen, auch als neuer Mensch zu leben. Dabei gibt es Fortschritte und Rückschritte, Hinfallen und Aufstehen, Stillstand und Zweifel. Aber es ändert nichts daran, wer du in Jesus bist. Ein neuer Mensch, unendlich geliebt, Wohnung des Geistes Gottes, auch wenn es in der Wohnung vielleicht noch chaotisch aussieht. Aber Jesus wird diese Wohnung verändern und dabei nicht den Abbruchhammer verwenden. Er wird dir helfen, die hindernden Dinge wahrzunehmen und als Sperrmüll zu entsorgen, dich von Ballast zu befreien. Er wird dir helfen, Räume neu zu gestalten, einladenden Raum zu schaffen, denn sein Segen wird nicht auf dich begrenzt bleiben. Sein Segen zieht Kreise. Das Thema neuer Mensch ist so umfassend und faszinierend, dass man immer wieder darüber nachdenken und sich freuen kann, wie sehr Jesus sich danach sehnt, Menschen neu werden zu lassen. Aber das muss dann Thema anderer Predigten sein. Aber es ist so ein wichtiges Thema, weil ich weiß, dass sich viele, viele Christen damit abschleppen, warum sie als neuer Mensch immer noch in alte Dinge zurückfallen und dann zweifeln. Aber Jesus sagt, du bist es, du bist ein neuer Mensch. Und er sagt nicht, solange du dich wohlverhältst, bist du ein neuer Mensch. Und wenn nicht, dann bist du wieder ein alter Mensch. Und dann musst du wieder neu und dann Geist wieder und dann bist du vielleicht wieder neu. Nein, das sind wir. Und jetzt müssen wir lernen, darin zu leben. Lasst mich abschließend nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Jesus Christus ist einfach einzigartig. Er war vor aller Schöpfung, er war Mitschöpfer, in ihm ist alles geschaffen. Er ist der Sohn, der den Heilswillen des Vaters in Gehorsam durch seine Menschwerdung, seine Botschaft, seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt vollkommen umsetzte. Und er ist der, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Dann wird jedes Knie sich beugen und es wird für jeden deutlich werden, dieser Jesus Christus ist der große Bogen, der sich über die ganze Geschichte, über alles Sein spannt. In ihm beginnt alles und in ihm endet nicht alles, sondern kommt alles zur Vollendung. Er ist das Alpha und Omega. Amen.